Bernd und ich lesen diesen Bibeltext jetzt in nicht verteilten Rollen, aber in Abschnitten unterschiedlich, weil er relativ lang ist. Und wir gedacht haben, es ist vielleicht einfach für euch angenehmer, mal unterschiedliche Stimmen zu hören. Ich fange in Richter 6 an, Verse 33. Als nun ganz Midian und Amalek und die aus dem Osten sich versammelt hatten, zogen sie herüber und lagerten in der Ebene Jezreel. Da erfüllte der Geist des Herrn den Gideon. Und er blies die Posaune und rief die Abiesriter auf, ihm zu folgen. Und er sandte Boten zu ganz Manasse und rief auf, dass auch sie ihm folgten. Dann sandte er auch Boten zu Asser und Sebulon und Naphtali, die kamen herauf, ihnen entgegen.
Da machte sich Jerubal, das ist Gideon, früh auf und das ganze Kriegsvolk, das mit ihm war, und sie lagerten sich an der Quelle Harod, sodass das Heerlager Midians nördlich von ihm war, beim Hügel More im Tal. Der Herr aber sprach zu Gideon: Zu zahlreich ist das Volk, das bei dir ist, als dass ich Midian in seine Hände geben sollte. Israel könnte sich rühmen wider mich und sagen: Meine Hand hat mich errettet. So rufe nun aus vor den Ohren des Volks, wer ängstlich und verzagt ist, der kehre um und verlasse das Gebirge Gilead. Da kehrten vom Kriegsvolk 22.000 um, sodass nur 10.000 übrig blieben. Und der Herr sprach zu Gideon: Das Volk ist noch zu zahlreich. Führe sie hinab ans Wasser, dort will ich sie dir sichten. Und von wem ich dir sagen werde, dass er mit dir ziehen soll, der soll mit dir ziehen. Von wem ich aber sagen werde, dass er nicht mit dir ziehen soll, der soll nicht mitziehen. Und er führte das Volk hinab ans Wasser. Und der Herr sprach zu Gideon: Wer mit seiner Zunge Wasser leckt, wie ein Hund, den stelle besonders. Ebenso, wer niederkniet, um zu trinken.
Da war die Zahl derer, die geleckt hatten, 300 Mann. Alles übrige Volk hatte kniend getrunken, aus der Hand zum Mund. Und der Herr sprach zu Gideon: Durch die 300 Mann, die geleckt haben, will ich euch erretten und Midian in deine Hände geben. Aber alles übrige Volk soll gehen, jeder an seinen Ort. Und sie nahmen die Verpflegung des Volks und ihre Posaunen an sich. Aber die übrigen Israeliten ließ er alle gehen, jeden in sein Zelt. Die 300 Mann aber behielt er bei sich. Und das Heer der Midianiter lag unten vor ihm in der Ebene. Und der Herr sprach in derselben Nacht zu Gideon: Steh auf und geh hinab zum Lager, denn ich habe es in deine Hand gegeben. Fürchtest du dich aber, hinabzugehen, so geh mit deinem Diener Pura hinab zum Lager, damit du hörst, was sie reden. Danach werden deine Hände stark sein und du wirst hinabziehen zum Lager.
Da ging Gideon mit seinem Diener Pura hinab bis an den Ort der Schildwache, die im Lager war. Und Midian und Amalek und alle aus dem Osten waren in die Ebene eingefallen wie eine Menge Heuschrecken, und ihre Kamele waren nicht zu zählen wie der Sand am Ufer des Meeres. Als nun Gideon kam, siehe, da erzählte einer einem anderen einen Traum und sprach: Siehe, ich habe geträumt, ein Laib Gerstenbrot rollte zum Lager der Midianiter. Und er kam an das Zelt, stieß es um, dass es einfiel, und kehrte es um, das Oberste zu unterst, sodass das Zelt am Boden lag. Da antwortete der andere: Das ist nichts anderes als das Schwert Gideons, des Sohnes des Joasch, des Israeliten. Gott hat die Midianiter in seine Hände gegeben mit dem ganzen Heerlager. Als Gideon diesen Traum erzählen hörte und seine Auslegung, fiel er anbetend nieder und kam zurück ins Lager Israels und sprach: Macht euch auf, denn der Herr hat das Lager der Midianiter in eure Hände gegeben.
Und er teilte die 300 Mann in drei Heerhaufen und gab jedem eine Posaune in die Hand und leere Krüge mit Fackeln. Und sprach zu ihnen: Seht auf mich und tut ebenso. Wenn ich nun an das Lager komme, wie ich tue, so tut auch ihr. Wenn ich die Posaune blase und alle, die mit mir sind, so sollt auch ihr die Posaunen blasen rings um das ganze Heerlager und rufen für den Herrn und für Gideon. So kam Gideon und 100 Mann mit ihm an das Lager zu Anfang der mittleren Nachtwache. Und sie bliesen die Posaunen und zerschlugen die Krüge in ihren Händen. Da bliesen alle 3 Heerhaufen die Posaunen und zerbrachen die Krüge. Sie hielten aber die Fackeln in ihrer linken Hand und die Posaunen in ihrer rechten, um zu blasen, und riefen: Hier Schwert des Herrn und Gideons.
Und sie blieben stehen, jeder an seiner Stelle rings um das Lager her. Da fing das ganze Heer an zu laufen, und sie schrien und flohen. Und während die 300 Mann die Posaunen bliesen, richtete der Herr im ganzen Lager eines jeden Schwert gegen den anderen. Und das Heer floh bis Bet-Schitta auf Zereda zu, bis an die Grenze von Abel-Mehola bei Tabat. Und die Männer Israels von Naphtali, von Asser und von ganz Manasse wurden zusammengerufen und jagten Midian nach. Und Gideon sandte Botschaft auf das ganze Gebirge Ephraim und ließ sagen: Kommt herab Midian entgegen und nehmt ihnen die Wasserstellen weg bis nach Bet-Bara und auch den Jordan. Da wurden zusammengerufen alle, die von Ephraim waren, und nahmen ihnen die Wasserstellen weg bis nach Bet-Bara und auch den Jordan. Und sie fingen 2 Fürsten Midians, Oreb und Seb, und erschlugen Oreb am Felsen Oreb und Seb bei der Kelter Seb und jagten Midian nach und brachten die Häupter Orebs und Sebs zu Gideon über den Jordan.
Da sprachen die Männer von Ephraim zu ihm: Warum hast du uns das angetan, dass du uns nicht riefst, als du in den Kampf zogst gegen Midian? Und sie zankten heftig mit ihm. Er aber sprach zu ihm: Was habe ich jetzt getan, dass eurer Tat gleich sei? Ist nicht die Nachlese Ephraims besser als die ganze Weinernte Abiesers? Gott hat die Fürsten Midians, Oreb und Seb, in eure Hände gegeben. Wie hätte ich tun können, was ihr getan habt? Als er das sagte, ließ ihr Zorn von ihm ab. Ein langer Text und an manchen Stellen sehr blutig. Das ist Altes Testament. Ich möchte euch kurz hineinnehmen in die Situation, in der das Volk sich damals befand. Es ist so gewesen, es wird uns berichtet gleich Anfang des Kapitels, dass die Israeliten das taten, was dem Herrn missfiel. Und es heißt, infolgedessen gab der Herr das ganze Volk 7 Jahre in die Hände Midians. Das war so schlimm für das Volk, dass sie bis hinein und hinauf auf die Berge ziehen mussten, um sich zu verstecken. Gideon wurde in einer Kelter überrascht sozusagen von dem Engel des Herrn. Er war dabei, in der Kelter das Korn zu dreschen, aus Angst, die Midianiter könnten ihn sehen und ihm auch das noch wegnehmen. Das ging ganz Israel so. Die Midianiter und die anderen Völker kamen wie Heuschrecken und fraßen sozusagen alles auf, stahlen das Vieh und waren eine echte Not für Israel. Und dann heißt es, und dann schrie Israel zum Herrn. Und dann trat ein Prophet auf, der noch nicht mal mit Namen genannt wird, Und er sagt, so spricht der Herr, der Gott Israels, ich habe euch aus Ägypten herausgeführt und heraus aus der Knechtschaft und habe euch errettet aus der Hand der Ägypter und aus der Hand aller, die euch bedrängten und habe sie vor euch her ausgestoßen und ihr Land euch gegeben und zu euch gesprochen, ich bin der Herr, euer Gott, ihr sollt nicht fürchten die Götter der Amoriter, in deren Land ihr wohnt, aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Schluss. Punkt. Etwas Abgeschlossenes. Das ist die Folge gewesen. Im Alten Testament denkt man von der Folge der Tat, die man getan hat. Man kann eine gute Tat tun und sie zeitig gute Folgen. Wenn ich zu jemandem freundlich bin, mal runtergebrochen, ist die Möglichkeit groß, dass der andere mir freundlich begegnet. Wenn ich dem anderen etwas Böses tue, ist die Möglichkeit stärker da, dass er mir entsprechend antwortet. Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus, sagt der Volksmund. Also das, was Israel getan hat, ist Folge seines eigenen Handelns. Da, wo es sich von Gott entfernt, von seinem Retter, hat das Folgen. Es hat sie selber in Gang gebracht. Da ist jetzt nicht Gott, der kommt von oben mit dem Zeigefinger, aber er zieht sich zurück mit seiner Bewahrung, weil das Volk ihn ja auch nicht sucht. Und entsprechend erlebt Israel diese schwere Zeit der 7 Jahre. Und nun begegnet Gott diesem Gideon. Und sagt zu ihm, du starker Held. Was ist mit dem jungen Mann, der sitzt in der Kälte und drischt aus Furcht vor den Midianitern den Weizen und weiß gar nicht, wie es ihm geht. Ein starker Held ist er nicht. Er ist eher, man würde sagen, im Hamburgischen ein Bangbüchs. Einer, der Angst hat, sich versteckt. Und weiß Gott, kein starker Held ist. Aber Gott spricht das über ihn aus. Gott sagt das in doppelter Weise. Er spricht zu ihm, der Herr ist mit dir, ich bin bei dir, als Zuspruch. Und er sagt, du bist ein streitbarer Held, ein jemand, der in der Lage ist, Situationen zu verwandeln. Von dieser Berufung hat er überhaupt noch keine Ahnung. Er ist vollkommen überrascht, denn er erlebt in sich etwas anderes. Er findet in sich etwas anderes vor. Er findet Angst vor. Furcht. Er fühlt sich überfordert mit dem, was er sieht. Und doch ist Gott derjenige, der hineinspricht in seine Situation. Ich bin bei dir. Und ich sehe in dir was, was du im Augenblick noch nicht siehst. Nein, das ist kein Kinderspiel, das kennen wir auch, sondern Gott spricht eine Wirklichkeit hinein in dieses Leben, von dem dieser Mann noch überhaupt nichts weiß. Du bist ein starker Held. Der Auftrag Gottes wird sein, zuallererst sich zu Gott zu bekennen, als einzigen und wahren Retter, Gott und Retter, und sein Auftrag wird sein, zunächst mal die Baals-Altäre und die Aschere, also das sind so Stelen gewesen, die man angebetet hat damals, zu zerstören. Und er tut das dann auch, als erster Gehorsamsbeweis gegenüber Gott. Das ist doch das entscheidende Gebot, oder? Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzer Seele, von all deiner Kraft, von all dem, was dich ausmacht. Das ist das erste Gebot. Und du sollst keine anderen Götter neben dir haben. Das ist der Auftrag Gottes. Und er setzt das um. Kannst du mal die PowerPoint kurz anmachen, bitte? Midian, die Midianiter, die kommen ganz unten aus dem Osten, aus dem Südosten und haben das ganze Land überschwemmt. Das sind Nomaden gewesen. Deswegen in diesem Traum auch die Zelte. Sie kamen und raubten die Ernte und Israel war sattes worden, deswegen dieses Gerstenbrot, dieser Leibbrot, der da runterrollt, ist Ausdruck für die Sesshaften, die Bauern. Und sie ziehen bis hoch nach Jezreel, Jezreel-Ebene. Das müsst ihr euch so als großer Aufmarschplatz in der Geschichte Israels vorstellen. Da haben alle Kämpfe stattgefunden. Und wenn man da runter guckt, wir sehen gleich ein Bild davon, dann guckt man in eine riesige Ebene und da waren diese ganzen Midianiter. Es muss furchteinflößend gewesen sein. Und oben, Ophra, da vielmehr Harod, da ist die Quelle. Nächstes Bild. Das ist die Quelle, wo die Scheidung passierte, wo die einen mit der Hand tranken und die anderen sozusagen sich runterbeugten und das Wasser so schlürften. Und ein weiteres Bild, den Blick hinein, heute in die Jezreel-Ebene, eine weite Ebene, wo dann ja, die Midianiter lagen, zu denen Gideon und die 300 Leute gesandt waren. Was können wir denn nun von Gideon lernen hinsichtlich guter Haushalterschaft? Zunächst mal denkt man ja bei dieser Geschichte Haushalterschaft. Ich möchte zunächst mal einen Vorgriff aufs Neue Testament machen. Im 1. Petrusbrief, Kapitel 4, heißt es, Vers 10, dienet einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der vielfältigen Gnade Gottes. Was macht einen guten Haushalter der vielfältigen Gnade Gottes aus? Im Sinne unseres Bibelwortes, was wir heute gehört haben, was wir betrachten. Welche Haltung sollte ein Haushalter haben? Was sollte er tun? Und Gideon steht hier für einen guten Haushalter. Einem guten Haushalter, und das ist das Erste, geht es zuallererst um Gottes Ehre. Mit anderen Worten, nicht meine Ehre zuerst, nicht Israels Ehre nicht zuerst, nicht Amerikas Ehre zuerst, nicht Deutschlands Ehre, sondern Gottes Ehre zuerst. Gideon gibt Gott die Ehre, indem er das tut, was Gott ihm aufträgt. Zunächst mal werden alle anderen Götter beseitigt, um wieder klar in der Beziehung zu Gott zu sein. Um deutlich zu machen, ich vertraue dir allein, nicht mehr auf die Götter, die für uns heute vielleicht andere Dinge sind. Unser sicheres Land Deutschland oder unser sicheres Bankkonto oder es gibt viele andere Götter. Das müssen keine Stelen sein, die man anbetet. Luther sagt, Götzen sind all die Dinge, die uns wichtiger sind als Gott selbst. Das sind die Götzen. Und die gilt es zuallererst auszuräumen, um wieder in Klarheit in die Beziehung zu Gott zu kommen. Als guter Haushalter der Gnade Gottes geht es zuallererst darum, in Haltung, Reden und Tun Gott und seinem Christus groß zu machen. Darum geht es. Mein Leben soll auf Gott hinweisen, auf seine Güte und Barmherzigkeit. Alles zur Ehre Gottes, das war das Motto Johann Sebastian Bachs in all dem, was er komponiert hat. Alles zur Ehre Gottes. Das ist das Erste. Einen guten Haushalter erkennt man daran, dass es ihm zuallererst um die Ehre Gottes geht. Das Zweite. Damit ist nämlich verbunden die Bereitschaft, sich als guter Haushalter vor Gott demütig zu halten. Im Jakobusbrief, Kapitel 4, Vers 10 heißt es, demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Und wir können das an Gideon erkennen. Indem er Gott die Ehre gibt, schenkt Gott ihm auch Anerkennung vor Menschen. Nachher, im Laufe des weiteren Gideon-Berichtes, wird davon die Rede sein, dass das Volk ihn zum König machen will. Und er sagt, nee, Gott ist König, nicht ich. Er ist der Herr und ich bin nur sein Diener, der etwas ausführt. Aber sie ehren ihn als einer, der im Glauben Verantwortung übernimmt. Im 1. Petrus 5 heißt es, alle aber miteinander bekleidet euch mit Demut. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. so demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Die Erhöhung dieses nicht gerade mutigen Mannes passiert, indem er Gott glaubt und in diesem Glauben losgeht und das tut, was Gott sagt und feststellt, Gottes Worte und Zusagen haben Macht. Sie sind Wirklichkeit. Nimm dich nicht so wichtig, sondern stell dich unter Gott und sei gewiss, dass er der Herr deines Lebens ist und weiß, was du im Glauben bewältigen kannst und was nicht. Johannes, der 23., hat seinerzeit im Gebet, er berichtete das nachher in seinem Tagebuch, geschrieben, als er zum Papst ernannt wurde, da hat er gebetet, Herr, wie soll ich das bloß alles schaffen? Und was hat er gehört? Giovanni, nimm dich nicht so wichtig. Nimm dich nicht so wichtig. Das ist das, was gemeint ist, sich unter Gott zu stellen, zu vertrauen darauf, dass das, was um zur Bewältigung unseres Lebens und den Herausforderungen nötig ist, das wird Gott uns zuweisen und schenken. Er wird mit uns darin sein. Ein drittes. An Gideon lernen wir, was gute Haushalterschaft ist, sich als guter Haushalter der Gnade Gottes zu erweisen, indem er sich zu seiner Schwachheit stellt. Sich seiner Schwachheit nicht schämt. Gideon präsentiert sich eben nicht als starker Held, sondern steht immer wieder vor Gott in seiner Schwachheit und fordert in seiner Furcht immer wieder Beweise von Gott. Das erste Mal sagt er, nimm dieses Opfer an, was ich dir gebe, und dann nimmt Gott das im Feuer auf. Das zweite Mal ist es ein Wollvlies, den er auslegt, um zu sehen, ob Gott mit ihm ist. Das dritte Mal gibt Gott ihm sogar einen Begleiter mit, den Pura, ohne dass Gideon ihn darum bittet. Gott weiß schon vorher, was gut für ihn ist. Er stellt ihm jemanden zur Seite. Und gemeinsam gehen sie die Herausforderung an. Gideon macht die Erfahrung, dass Gottes Kraft sich in seiner Schwachheit als Stärke erweist. Das, ihr Lieben, werden wir aber nur erfahren, wenn wir uns in Situationen der Schwäche auch hineinwagen und Gott erbitten, Herr, erweise dich in deiner Stärke. Und dann werden wir überrascht werden. Im Neuen Testament gibt es eine ganze Reihe von unseren Glaubensvorbildern, Glaubensvätern und Müttern, die genau das erlebt haben. Paulus schreibt im 1. Korinther 2, Vers 3, ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und im großen Zittern. Sie haben ihm ja vorgeworfen, dass wenn er vor der Gemeinde steht, dann wirkt er wie so ein kleines Hutzelmännchen, was nicht viel zu sagen hat. Und im 2. Korintherbrief, Kapitel 11, sagt er, wenn ich mich dann rühmen soll, dann will ich mich meiner Schwachheit rühmen, denn Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das ist die Wirklichkeit, die Gott schaffen will. Dass wir hineinkommen in Situationen, wo wir uns nach Gott ausstrecken und ihm allein, nicht nach irgendwelchen anderen Götzen, sei es Geld, sei es Einfluss, sei es sonst was, sondern allein an Gott wenden. Epheser 6 heißt es, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke, nicht in der eigenen Stärke. Gideon, wir haben das eben gehört, erfährt denn, da erfüllte der Geist des Herrn den Gideon. Gottes Geist ist da, wenn wir seine Kraft nötig haben. Gott weiß um Gideons Furcht und stellt ihm einen Begleiter zur Seite, gibt ihm seine Kraft. Und Es ist ja manchmal so, dass wenn man zu zweit geht, Dinge besser zu bewältigen sind. Beim Wackeneinsatz gehen wir auch immer zu zweit raus. Stellen uns zu zweit hin und teilen mit Menschen das Evangelium. Oder ich denke an ein Bremer Projekt der Allianz, das The Turning genannt wird, wo Menschen aus verschiedenen Gemeinden und Kirchen zusammen rausgegangen sind, immer zu zweit, um Menschen zu interviewen, sie mit dem Evangelium vertraut zu machen. Und sie haben große Erfahrungen gemacht, was Gott getan hat. Es sind ganz viele Menschen zum Glauben gekommen durch diesen Einsatz. Du bist ein guter Haushalter der vielfältigen Gnade Gottes, wenn du nicht auf die Gaben schaust, die Gott gegeben hat, sondern wie Gideon auf den Geber. Auf Gottes Geist, der in dir stark ist. Damit verbunden ist ein weiteres Merkmal guter Haushalterschaft. Zu zahlreich ist das Volk, das bei dir ist. Ein guter Haushalter tut, was Gott sagt und orientiert sich nicht am menschlichen Potenzial. Ein guter Haushalter tut, was Gott sagt und orientiert sich nicht am menschlichen Potenzial. Nicht immer sind diejenigen, die wir für geeignet und unbedingt notwendig halten, auch die, die Gott beruft für eine Aufgabe. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr die Erfahrung auch schon gemacht. Manchmal sind es sogar in unseren Augen die völlig Ungeeigneten. Ich war am Freitag auf diesem Kongress in Neumünster, Blue Flame. Da geht es um Einheit und das Gebet um Erweckung. War eine Amerikanerin eingeladen, Cindy Jacobs, eine Frau, die sehr stark im Prophetischen unterwegs ist. Und sie erzählte von einer Situation, sie war neulich auf Sizilien und hat da evangelisiert und gepredigt und hatte plötzlich den Eindruck von Gott her, dass da ein Mafia-Mensch in der Versammlung war, den Gott berufen wollte. Und sie hat dann von vorne gesagt, hier ist ein Mann, der zur Mafia gehört, hat ihn genau beschrieben, wie der war. Und was er für eine innere Einstellung hatte. Und er wurde, sagte, er soll nach vorne kommen. Gott will das. Und allein das zu machen, ist ja schon sehr mutig. Ne? Sowohl von der Cindy Jacobs. Und er ist nach vorne gekommen. Und hat sich da vorne hingestellt, hat die Arme hochgehoben, hat gesagt, was will Gott mit mir? Ich bin ein böser Mensch. Und sie hat nur ganz cool geantwortet, ja, das weiß Gott, aber ist kein Problem für ihn. Und dann hat sie vorne mit ihm ein Übergabegebet gesprochen und hat gesagt, Gott beruft dich, du sollst ein Pastor werden für Menschen. Und das ist er mittlerweile auch. Das ist schon etwas länger her. Ich will damit sagen, versteht ihr, Gott beruft nicht immer diejenigen, von denen wir glauben, dass sie die Perfekten für eine Aufgabe sind. Das sind manchmal ganz schräge Typen mit einer Vergangenheit. Aber für Gott ist das kein Problem. Gott verändert Menschenherzen. Das ist die Perspektive. Gott hat die ausgewählt, die nicht die eigene Hand zur Hilfe genommen haben beim Trinken. Also die nicht aus ihrer eigenen Kraft heraus jetzt nochmal nachhelfen wollten, sondern 300 Leute, die geschlürft haben, die sich nur und allein auf Gottes Kraft verlassen haben. In Sacharja 4, Vers 6 lesen wir, es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Und außerdem gilt auch nicht immer, je mehr, desto besser. Das lernen wir hier auch. Nicht immer müssen alle Gemeindemitglieder bei einer Aufgabe mitmachen. Aber jeder von euch, eingeschlossen ich, ist beauftragt, ein guter Haushalter der vielfältigen Gnade Gottes zu sein. die Gott ihm persönlich anvertraut und die dann in einer konkreten Beauftragung mündet. Weniger kann an menschlichem Potenzial manchmal mehr bedeuten, an Gnade und Herrlichkeit Gottes. Miriam hat ein Lied gesungen, nachdem das Volk Israel durch das Meer hindurchgezogen war und gemerkt hat, dass Gott sie gerettet hat und die Wellen über den Ägyptern zusammenschlugen. Sie hat gesungen: Lasst uns dem Herrn singen, denn er ist hoch erhaben. Ross und Reiter hat er ins Meer gestürzt. Einfach diese Erfahrung, gerettet zu sein. Und dass Gott der Urheber dessen ist. Wir haben in diesem Jahr, standen wir vor der Herausforderung in Wacken, das Ganze alleine managen zu müssen. Weil die Schweden in Polen bei einem anderen Festival zum Einsatz waren, wo sie einfach Leute unterstützen mussten. Wir haben uns gefragt, sollen wir das tun? Ich hatte den Eindruck, als wir dann Ja gesagt haben, im Vollzug war das ein sehr gesegneter Einsatz. Ganz stark haben wir Gottes Nähe und Kraft gespürt. Und wir haben uns auch bei manchen Überforderungssituationen, ich denke besonders an dich, Beate, doch immer wieder auf Gott geschmissen und haben gesagt: Herr, gib uns Kraft, gib uns die Möglichkeit, gib uns Menschen, die uns dabei helfen. Manchmal gilt es, Dinge anzupacken und dann sicher auch im Hinterhinein daraus zu lernen, wo wir vielleicht doch noch besser organisieren hätten sollen. Aber zunächst mal zu glauben, dass Gott es ist, der die Kraft gibt. Ein fünftes und vorletztes zur guten Haushalterschaft. Der gute Haushalter tut nicht mehr, als Gott sagt. Er tut nicht mehr, als Gott sagt. Das ist ganz wichtig. Mehr tun, als Gott gesagt hat, zerstört Gottes Werk und Ehre und löst allzu menschliche Reaktionen aus. Wir haben das eben gehört. Gideon und die anderen Heerführer haben dann plötzlich gesagt, dass die anderen diesen Midianitern hinterherjagen sollten. Davon hat Gott kein Wort gesagt. Was ist daraus entstanden? Streit. Es ist Streit entstanden, den Gideon nur durch ein sehr demütiges Verhalten wieder schlichten konnte. Da, wo wir Dinge tun, die Gott nicht will, entsteht Uneinheit, Streit miteinander. Da, wo Gottes Werk getan wird, entsteht am Ende Frieden. Ich denke für mich selber, wie oft habe ich dagegen verstoßen, noch einen draufsetzen zu wollen, so wie der gute Gideon ja auch, noch einen draufsetzen zu wollen. Jetzt machen wir es richtig. Jetzt gilt es noch, die Köpfe meiner Feinde zu kriegen. Und davon war keine Rede. Gott hat auf seine Weise gehandelt. Er hat nämlich das, was die Midianiter wollten, an Bösen wollten und auch getan haben, auf sie zurückfallen lassen. Sie haben sich gegeneinander gewendet, als Zeichen dafür, dass etwas nicht in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes war. Also, ein guter Haushalter tut nicht mehr, als Gott sagt. Und ein letztes, zuletzt die wichtigste Haltung und Tat eines guten Haushalters der vielfältigen Gnade Gottes. Er hört auf Gott und tut vertrauensvoll das, was Gott sagt, auch wenn die Herausforderung übergroß ist und die angebotenen Mittel zur Bewältigung zu gering und ungeeignet erscheinen. Gideon und seine 300 Leute verlassen sich nicht auf Waffen, sondern nehmen das zur Hand, was sie wehrlos und lächerlich erscheinen lässt. Tonkrug, Fackel und Posaune. Was sind das für Kampfmittel, möchte man sagen. So fühlen wir uns ja manchmal, wenn wir in Situationen kommen, die wir bewältigen sollen. Und Gott sagt, geh. Ihm reichen die Zeichen, die Symbole der Gegenwart, seiner Gegenwart, um den Sieg zu erlangen. Der Tonkrug, der zerschmettert wird, ist eine prophetische Zeichenhandlung. So wird Gott das, was die Feinde vorhaben, zerschmettern. Die Fackel ist ein Zeichen der Führung und Gegenwart Gottes. Ich bin mitten unter euch. Und die Posaune, das ist das Musikinstrument sozusagen, das den Sieg Gottes hinausposaunt, der noch gar nicht geschehen ist. Das bedeutet Glauben. Im Hebräer 11, Vers 1 heißt es, was ist denn der Glaube? Es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Weil unsere Vorfahren diesen Glauben hatten, stellt Gott ihnen in der Schrift ein gutes Zeugnis aus. Unsere Geschichte lehrt uns, Gott kann aus nichts Großes machen. Manchmal würde es reichen, wenn wir nur da wären. Wir müssen nichts leisten. Aber wir sollten vielleicht das Wenige, was wir tun sollen, wirklich auch tun. Könnte es sein, dass wir manchmal viel für Jesus tun, leisten wollen, um das eine, das Wesentliche, was er uns gesagt hat, nicht tun zu müssen? Könnte das sein? Lass das mal sacken. Ihr müsst ja mir auch keine Antwort geben, sondern euch selbst und Gott. Noch einmal, könnte es sein, dass wir manchmal viel für Jesus tun und leisten wollen, um das eine, das Wesentliche, was er uns gesagt hat, nicht tun zu müssen? Ich stelle euch jetzt diese 6 Punkte nochmal als eine Frage und will dann mit uns beten. Und ihr könnt selber entscheiden, ob ihr das mitbeten wollt oder nicht. Bist du bereit, in diesem Sinne ein guter Haushalter zu werden? Bist du bereit, Gott alle Ehre zu geben? Bist du bereit, dich demütig unter das zu stellen, was Gott will und sagt? Bist du bereit, dich zu deiner Schwachheit zu stellen, um Gottes Kraft in dir zur Entfaltung kommen zu lassen? Bist du bereit, dich nicht an menschlichem Potenzial zu orientieren, sondern an Gottes Vorgaben? Bist du bereit, nicht mehr zu tun, als Gott sagt? Und bist du bereit, vertrauensvoll das zu tun, was Gott sagt, auch wenn die Herausforderungen aus deiner Sicht übergroß sind und die angebotenen Mittel zur Bewältigung zu gering und ungeeignet erscheinen? Vielleicht hat das eine oder andere in euren Gedanken, in eurem Herzen eingehakt. Ich möchte jetzt mit euch gemeinsam beten, dass Jesus, und wir wollen Jesus bitten, dass er das, was wir im Augenblick noch nicht können, was wir vielleicht ihm aber sagen wollen, ich bin dazu bereit, habe aber Angst. Ich bin genauso ein Schisser, wie Gideon es ist. Wo immer meine Kälte ist, wo ich Dinge tue. Dass wir mit ihm einfach unsere Schwachheit hinhalten, denn er ist es ja, der das Wollen und Vollbringen schenkt. Herr Jesus Christus, danke, dass du uns alles schenkst, um gute Haushalter zu sein zu können. Und Herr, wir haben das gehört, was dazu gehört, welche Haltung, welche Bereitschaft, Dinge auch zu tun, die du aufträgst. Und wir stellen fest, Herr, dass uns das durchaus auch Angst macht. Aber Herr, wir spüren auch, dass du Recht behalten sollst. Wir wollen dir alle Ehre geben. Du bist es wert. Wir bitten dich, dass du uns dabei hilfst, zunächst auch einmal zu klären, was unsere Götzen sind, die wir niederreißen müssen, damit du allein wieder Herr und Retter sein kannst. Und wir bitten dich, Herr, dass du all das, was wir jetzt an Haltung auch gehört haben, dass du das in uns verwirklichst. Danke, dass du zugesagt hast, dass du das Wollen und Vollbringen schenkst. Du möchtest nur unser Ja, dass du an unseren Herzen durch deinen guten Heiligen Geist arbeiten kannst. Danke, dass du dabei bist, uns zu guten Haushaltern zu machen. Danke, dass du uns genauso sagst, ihr seid starke Helden. Ich bin bei euch. Ich bin eure Stärke, die das in euch und mit euch umsetzt. Geht hin in meiner Kraft. Amen. Und der Herr segne uns und behüte uns. Er lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Und der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns seinen Shalom, seinen Frieden. Der Herr sei mit euch. Amen.